Radio 1.
Und jetzt sprechen wir über ein Buch. Ein Buch, das eigentlich nicht geplant war, aber das erscheinen musste, weil die Zeiten so sind. Zeiten, in denen eine rechtsextreme Partei bei den bevorstehenden Landtagswahlen in Ostdeutschland zwischen 30 und 40, sogar noch mehr als 40% der Stimmen holen könnte. Und die nicht nur im Westen immer stärker wird, das muss man an der Stelle auch immer wieder betonen, sondern auch im Westen. Zeiten, in denen demokratische Gewissheiten ins Wanken geraten, Faschismus wieder Gegenwart zu werden droht und ein nie wieder fast nur noch wie eine hohle Phrase klingt. Nein sagen heißt das Buch. Geschrieben hat es der Schauspieler und Schriftsteller Matthias Brandt und er ist jetzt bei uns. Hallo Matthias.
Hallo Marion.
Schön, dass du Zeit hattest. Ich habe gerade gesagt, ein Buch, das so nicht geplant war und dem, das muss man dazu sagen, dem eine Rede bei einer Gedenkfeier in Erinnerung an die Widerstandskämpfer des 20. Juli 1944 zugrunde liegt, die du vor einem Jahr gehalten hast und die du auch nicht sofort halten wolltest. Also auch da warst du in Zweifeln. Was waren die Zweifel und warum hast du dich dann entschlossen, dann doch diese Rede zu halten und dann eben auch dieses Buch zu machen?
Die Zweifel waren hauptsächlich darin begründet, dass ich mich nie als einen politischen Redner gesehen habe, aus guten Gründen. Und weil ich mir natürlich darüber im Klaren war, mein Vater war ein bedeutender, berühmter Politiker und alles, was ich äußere, wird in diesen Zusammenhang gesetzt und das fand ich erstens nicht notwendig, zweitens nicht richtig und fand, dass das auch den Sachen immer zu viel Gewicht gegeben hätte und ich habe für mich andere Bereiche gesucht, in denen ich mich äußere und das ging auch lange Zeit sehr gut. Ich war jetzt aber der Meinung, dass sich die gesellschaftliche Lage auf eine Art geändert hat, wo diese Zurückhaltung, die es bis jetzt war, sich in eine leicht in eine Bequemlichkeit hätte umdeuten lassen. Mhm. Und das wollte ich wiederum nicht. Bequem sein wollte ich nicht.
Mhm. Also das war, du beschreibst auch, es gab mehrere Impulse. Also ich meine, diese Einladung, diese Rede zu halten, aber dieses Nein sagen, es beschreibst eine Szene, wie du so aus den Augenwinkeln ein Wahlplakat der AfD gesehen hast, Brandenburg, Landtagswahlen 2019, wo dein Vater abgebildet ist, Willy Brandt, und darunter Demokratie Wagen oder so, was glaube ich auch so vielleicht jetzt nicht der Initialzündung war, aber auch so ein Impuls, ne, zu sagen, was ist denn hier los? Also was vereinnahmen die an Werten und beziehungsweise an Begriffen, die gar nichts mit denen zu tun haben?
Naja, das machen sie ja die ganze Zeit.
Ja, ja.
Das sogenannte Begriffe besetzen. Das müssen sie ja auch tun, weil die AfD ist ja eigentlich eine hohle Nuss. Und hat ja inhaltlich nichts zu bieten. Ja, das ist ja, diese Partei hat bis jetzt keinen einzigen konstruktiven gesellschaftlichen Beitrag geleistet, sondern das Einzige, was sie tun, ist, sich jemanden rauszusuchen, eine gesellschaftliche Randgruppe oder Minderheit, die zum Fußabtreter ihrer Wut zu machen und zu sagen, die sind schuld.
Mhm.
Ja, aber das ist ja keine Politik. Politik ist ja, Probleme zu benennen und zu sagen, wie man diese Probleme löst. Und da ist ja nichts.
Nee, da ist gar nichts, das stimmt. Also sie vereinnahmen ja auch andere Begriffe, ne? Aber da müssen wir jetzt gar nicht drauf eingehen, also die mal positiv besetzt waren, die sie sich, also weil nichts anderes einfällt. Was du in diesem Buch machst, du gehst, oder wir gehen mit dir, gehen mit dir in die Geschichte deiner Eltern, Ruth und Willy Brandt, beide Antifaschisten. Die haben sich im Exil kennengelernt in Stockholm. Dein Vater aus Norwegen, als die Wehrmacht Norwegen überfallen hat. Deine Mutter aus Norwegen kommt eben auch. In Schweden haben sie sich dann kennengelernt in Stockholm und gegen den Nationalsozialismus gekämpft. Wie war es gerade jetzt nochmal, in die Geschichte deiner Eltern zu gucken oder darüber nachzudenken? Und das hast du ja wahrscheinlich schon immer gemacht, aber das auch öffentlich zu tun.
Ja, also das ist ja auch, man durchläuft ja doch sehr unterschiedliche Phasen. Das geht ja nicht nur mir so. Man durchläuft ja sehr unterschiedliche Phasen im Verhältnis zu seinen Eltern und wie man seine Eltern anschaut und wie man an sie denkt. Die sind ja jetzt in meinem Fall auch schon beide sehr lange tot. Und das hat sich mehr oder weniger organisch ergeben, dass ich auf einmal ein stärkeres Bedürfnis spürte, mich auch mit diesem Teil ihres Lebens zu befassen. Was auch wiederum natürlich sicher initiiert ist durch das, was ich gesellschaftlich an Atmosphäre um mich herum spüre. Und ich finde, man darf natürlich nicht den Fehler machen, diese Leute, die also die Exilanten oder andere Widerständler gegen den Nationalsozialismus gleichzusetzen, jetzt mit jemandem, der sich gegen rechtspopulistische Tendenzen heute aussprechen möchte, weil das überhaupt nicht zu vergleichen, der Vergleich wäre obszön geradezu. Aber man kann doch gewisse Dinge lernen von ihnen. So ist es mir gegangen und ich fand das dann einfach total interessant, mir nochmal genauer anzugucken, wie haben die gedacht, was haben sie gemacht, weil wenn man so aufwächst wie ich in so einer Familie, dann das ist ja nicht so, dass das, wir wären ja eine normale Familie, das ist ja nicht ständig präsent, sondern es ist eher so was, was atmosphärisch drunter liegt. Ja, also da wird ja nicht dauernd drüber geredet.
Und dennoch, also was du auch beschreibst, also du erzählst ihre Geschichte und das ist total interessant, wie sie sich eben verhalten haben. Und du erzählst, wie deine Mutter zum Beispiel dann irgendwann sagte, man müsse nicht laut sein, um standhaft zu sein. Ich zitiere jetzt aus deinem Buch, es reicht, wenn man weiß, wer man ist und auf welcher Seite man steht. Das haben die beiden getan. Also dein Vater war natürlich in der vordersten Reihe im Widerstand und dann eben auch im Aufbau der westdeutschen Sozialdemokratie beziehungsweise der Bundesrepublik und so weiter. Jetzt ist natürlich die Frage, wie schwer ist es in Zeiten von Hass und Hetze, Rechtspopulismus auf der Straße und vor allem auch im Netz, diesen Werten deiner Mutter zu folgen? Also man muss nicht laut sein, um standhaft zu sein. Geht das noch oder muss man, ich meine, du hast das Buch, du bist ja nicht laut mit dem Buch, sondern du sagst, was ist und was dich bewegt und was du denkst, was wir tun sollten, beziehungsweise was dir am Herzen liegt, nämlich Nein sagen.
Ja, aber ich wollte gerne die Perspektive auch noch beisteuern von jemandem, dem das vielleicht lieber gewesen wäre, wenn er das nicht hätte tun oder sozusagen nicht den Impuls hätte fühlen oder spüren müssen. Ja, also ich bin ja kein Aktivist. Ich beschäftige mich sehr, sehr gerne auch mit anderen Dingen. Eigentlich lieber als damit. Aber ich fand es jetzt einfach notwendig.
Hast du trotzdem, also ich weiß nicht, wie stark, du beschreibst es ja in deinem Buch, wie stark die Geschichte deiner Eltern auch im präsent war. Also deine Mutter hat mehr erzählt als dein Vater, das schreibst du.
Die Mütter das so an sich haben und Väter auch.
Ja. Genau. Ja, ja. Aber diese, was du ja auch beschreibst, diese Angstlosigkeit und diese Kompromisslosigkeit, mit der sie eben auch die Dinge vertreten haben und nicht nur Meinungen hatten, sondern Haltung gezeigt haben. Wurde dir das vermittelt oder euch das vermittelt?
Ja, also ich, wie gesagt, auch wieder nicht in dem Sinne, dass uns das wie in einer Lektion auferlegt wurde oder wie in der Schule, sondern ich glaube, das sind ja, die waren eben lebendige Beispiele dessen. Ja, und natürlich wurde uns das in dem Sinne vermittelt.
Was ich interessant finde, also du beschreibst deine Mutter, also als in Norwegen von der Wehrmacht überfallen wurde, wie deine Mutter schilderte, dass sich die Gesellschaft gespaltet hat. Also dass sofort irgendwie die gesagt haben, also die den Kopf eingezogen haben, Mitläufer, wie wir es ja in Deutschland auch gesehen haben und erlebt, also nicht wir, sondern die Generation und die anderen, die eben in den Widerstand gegangen sind und sich dazu verhalten haben. Nun leben wir ja schon wieder in so einer Zeit, wo sich die Gesellschaft spaltet in diejenigen, also noch in diejenigen, die der einen rechtsradikalen Partei zugewandt sind und die anderen, die gesagt haben, wir müssen ja irgendwie uns dazu verhalten und sich aber nicht dazu verhalten können. Ich rede jetzt von der Politik. Wie schaust du auf das, was hier gerade passiert, also jetzt in die Politik?
Wie viel Zeit haben wir denn?
Naja, noch ein bisschen.
Ja, also das... Da kann man natürlich sehr lange drüber reden. Wie begegnet man dem, wenn man ihm denn begegnen möchte, dem Rechtspopulismus? Ich glaube, man begegnet ihm nicht dadurch, dass man die Leute, die die AfD wählen, pauschal verurteilt. Und ich glaube, ich bin wie die meisten anderen Leute nicht zufrieden mit unserer Regierung. Ich finde, dass die Antworten endlich mal auf soziale Fragen auch geben muss, auf Wohnen, auf Arbeiten, auf Zukunft, auf Sicherheit und sich nicht, wie es den Eindruck macht, vornehmlich mit sich selbst beschäftigen. Dafür ist keine Zeit. Damit wäre schon viel gewonnen, glaube ich, ja. Aber das ist eben, ich wünsche mir sehr, dass Sie verstehen, dass es nicht die Zeit ist, wo sich die demokratischen Parteien hauptsächlich als Gegner oder Feinde behandeln, sondern es braucht eine Art von republikanischer Solidarität im Moment, um dem wirklich entgegenzutreten. Und manchmal frage ich mich, was muss denn jetzt noch passieren? Also muss es tatsächlich passieren, dass es einen rechtsextremistischen Ministerpräsidenten gibt? Oder was muss denn noch passieren, damit das mal so landet, dass dem auch eine andere Haltung und Taten folgen?
Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich so in meinem Freundeskreis darüber spreche, welche Szenarien uns erwarten bei den bevorstehenden Landtagswahlen und so weiter und möglicherweise auch in der Bundespolitik, höre ich dann das hin und wieder diesen Satz, ach naja, es wird schon nicht so schlimm kommen. Und das ist genau der Satz, den 1933 die Leute auch gesagt haben, es wird schon nicht so schlimm kommen. Also wo wir alle so irgendwie sagen, naja, also das kann man ja so richtig ernst nehmen, weil es ist eine hohle Nuss und so. Ist das eigentlich, hat ja nichts mit Neinsagen zu tun, oder? Also müssen wir dann doch schon irgendwie mehr Haltung zeigen und...
Ja, ich glaube, dass was ja auch ein verbreiteter Gedanke ist, man kann die ja mal machen lassen, dann werden die sich schon selbst entzaubern. Ja, und das ist
glaube ich, Hitler auch so.
Und das ist, glaube ich, ein großer Irrtum. Ja, aber so weit muss man gar nicht zurückgehen. Wir gucken doch sonst auch oder haben in den vergangenen Jahrzehnten immer sehr gerne in die USA geguckt, ja, und hatte immer so eine Vorbildfunktion, zumindest für uns Westsozialisierte. Und da muss man ja jetzt auch nur hingucken, was passiert, wenn rechtspopulistische Leute an die Macht kommen, wenn da vornehmlich Leute in der Regierung sitzen, die keine Ahnung haben von dem, womit sie sich da eigentlich zu beschäftigen haben. Und ich glaube, der Schaden, der da entsteht, der ist... den zu reparieren, wird viel, viel länger dauern, als es gedauert hat, ihn anzurichten. Also ich halte das für keine gute Idee, das mal auszuprobieren. Ich verstehe, dass mitunter Menschen sehr frustriert sind und so, aber das ist nicht die Lösung.
Nein, ist es nicht. Du hast einen Satz zitiert von Fritz Bauer, der war Generalstaatsanwalt und als solcher Ankläger in den Auschwitz-Prozessen. Er hat gesagt, nichts gehört der Vergangenheit an, alles ist noch Gegenwart und kann wieder Zukunft werden. Ein Satz, der heute mehr denn je gilt. Mir ist noch der von William Faulkner eingefallen, der gesagt hat, die Vergangenheit ist nie tot, sie ist nicht mal vergangen. Also, und dafür ist dieses Buch da. Es ist eine wirklich sehr persönliche und bewegende Geschichte, deine Familiengeschichte bzw. die Geschichte deiner Eltern. Und es ist ein Aufruf, Nein zu sagen. Bei uns ist immer noch Matthias Brandt, Nein sagen. Über dieses Buch haben wir gesprochen. Wie gesagt, ein sehr persönliches, kluges, wahres, öffentliches Nachdenken über Vergangenheit und Gegenwart. Und damit gehen wir in die Gegenwart, aber in die Gegenwart deiner Arbeit. Du hattest... oder hast gerade extrem viel zu tun, oder? Also ich habe mal so ein bisschen geguckt, beziehungsweise du hast mir auch schon so ein bisschen erzählt, was da alles los ist bei dir. Zwei Hörbücher hast du gerade eingelesen. Ja. Zwei Romane, Die Straße und Liebe von Thomas Hettche. Ist das eigentlich, das machst du auch total gerne, ne? Oder? Ist das so wenn so eine Anfrage kommt, Hörbuch?
Ja, das mache ich gerne, wenn die Texte gut sind, mache ich es.
Genau, aber du entscheidest dann schon.
Ja. Aber das ist eine schöne, konzentrierte Arbeit und natürlich auch ein schöner Kontrast zu dem Gewusel, in dem ich sonst meistens unterwegs bin. Also alleine in so einem Studio vor dem Mikrofon habe ich auch ganz gerne.
Ja, genau. Gewusel ist ein gutes Ding, weil du machst ja so unterschiedliche Sachen. Also du stehst auf der Bühne, du stehst vor der Kamera, du machst musikalische Programme, ganz lange schon mit deinem Freund Jens Thomas. Mhm. Was macht ihr da?
Wir machen etwas, was wir Wortmusikcollagen nennen. Also Jens ist improvisativer Musiker und wir haben verschiedene Texte uns gesucht, die ich dann erzähle oder lese oder wie auch immer an einem Abend. Und Jens entwickelt dazu jedes Mal live einen Soundtrack.
Ja, aber er kennt die Texte schon? Oder
ja, er kennt die Texte, aber er reagiert darauf jedes Mal anders. Also das ist, ja.
Ist das so tagesformabhängig auch? Also so irgendwie.
Ja, aber das ist ja alles, was wir machen, ist tagesformabhängig.
Na gut, die Texte, die du liest, die sind ja nicht tagesformabhängig.
Nee, aber ich habe ja eine Tagesform und auch die wird hörbar.
Okay, was sind das für Texte?
Also das erste Programm, was wir gemacht haben, war ein Roman Psycho von Robert Bloch.
Ja, genau.
Und
ja,
das ist der Roman, der dem Hitchcock-Film auch zugrunde liegt. Und es war total interessant, weil es diesen Roman sehr, sehr lange nicht gab. Weil Hitchcock, dieser sehr, sehr schlaue Mensch, hat in den 50er Jahren als einer der ersten das Manuskript gekriegt. Und was hat er gemacht? Er hat sofort gewittert, das ist ein guter Film. Als zweites hat er einen Strohmann vorgeschickt, der die Rechte gekauft hat, weil es dann billiger war, wenn der Name Hitchcock nicht auftaucht. Und dann hat er etwas sehr Gemeines gemacht, nämlich er hat die Rechte auch an dem Roman gekauft, hat die komplette Auflage aufgekauft und vernichten lassen, damit man die Handlung nicht kennt.
Was für ein Schlitzohr.
Ja, und dadurch war der Roman, ich glaube, 30 oder 40 Jahre lang nicht mehr erhältlich. Und der tauchte dann aber irgendwann wieder auf und war ein interessanter Stoff, auch um auf andere Weise als filmisch damit umzugehen.
Also wie kann man sich das vorstellen? Also wir haben ja alle die Bilder Psycho im Kopf, ne? Und so.
Ja.
Also
genau,
das war doch ziemlich gut gemacht,
ja,
oder?
Naja,
sogar
klar,
die Tonlage stimmte. Aber das macht ihr das auch auf der Bühne? Also diese Badewannen Duschszene?
Nee, wir machen was anderes, ist aber auch gruselig.
Kannst du das, Andi, das kannst du nicht nachmachen.
Nee, nee.
Wann machst du das nächste Mal? Oder macht ihr dieses Programm jetzt oder macht ihr was anderes?
Wir haben drei oder vier Sachen, die parallel laufen, aber das machen wir bestimmt auch wieder und sind ja auch manchmal im BE damit.
Genau, BE stehst du auf der Bühne, Gantenbein und Godot, mhm, Warten auf Godot. Da kommt, die Spielzeit geht ja jetzt bald zu Ende, da kommt wahrscheinlich in der nächsten Spielzeit was Neues, aber da ist noch, ist das schon?
Ja. Schauen wir
okay
mal.
Okay, da also bleibst du auch uns treu auf der Bühne. Dann hast du ein Programm mit Barockmusikern, mit denen du Shakespeare so nett, erzähl mal, das macht ihr in Dresden oder so, ne? Oder?
Ja, das machen wir in Dresden und touren dann danach auch noch ein bisschen damit. Ja, das ist ganz toll. Das sind drei fantastische Barockmusiker. Eine Flötistin Dorothee Oberlinger, ein Countertenor Andreas Scholl und ein Lautenspieler Edin Karamasow. Und das war für mich in der Vorbereitung etwas angsteinflößend, weil die alle drei so eine Art Weltmeister sind auf ihrem Gebiet.
Das heißt, in der Schnelligkeit des Spiels? Oder?
Und ich dachte, ich bin das ja nicht unbedingt. Ja, also insofern muss man da so ein bisschen, nee, also mal Kirche im Dorf lassen. Ja. Nein, das war dann aber eine total schöne und ist es auch weiterhin inspirierende Arbeit miteinander.
Und da ist Shakespeare-Sonette. Also,
genau.
Ja. So, dann machst du, und das finde ich ja auch toll, bist du der Erzähler einer 10-teiligen Doku-Serie. Mhm. Sag mal, hast du irgendwie einen Klon, der das alles noch irgendwie mit übernimmt, die Arbeit irgendwie? Das ist ja total viel. Also eine 10-teilige Doku-Serie.
Nee, ich bin der Klon.
Ach, der andere
sitzt zu Hause und ruht sich aus.
Ach, sehr gut. Also die Geschichte der Deutschen von der Steinzeit bis heute erzählt. Was ist das?
Also ist das, was der Titel schon sagt.
Okay.
Wir erzählen die Geschichte unseres Landes und unseres sogenannten Volkes. Und das ist total interessant, weil ich fahre damit durchs ganze Land und nehme halt meine Moderationen auf an Orten, an denen ich oft noch nie war. Und das macht mir große Freude und ist auch wieder was Neues, was irgendwie so zu meinen Tätigkeiten dazukommt. Aber es ist wirklich total spannend und ich habe das sehr gerne angenommen, weil, und damit landen wir auch in gewisser Weise bei einem Punkt, mit dem wir unser Gespräch vorhin begonnen haben, weil es natürlich große Bemühungen gibt, auch Geschichtsschreibung sozusagen zu beeinflussen, ja, oder eine deutsche Geschichte in einer Kontinuität und in einer völkischen Kontinuität zu behaupten, die einfach nicht stimmt. Und da, auch da, finde ich, muss man was dagegen setzen, nämlich die Wahrheit.
Das heißt, ihr dreht jetzt gerade diese Serie, die dann irgendwann, wann kommt die und wo läuft
ja,
die?
Ja, wir drehen jetzt gerade die ersten 5 Folgen, die kommen Ende des Jahres und im nächsten Jahr machen wir weiter, Dito.
Und wo? Wo läuft das dann?
Im ZDF.
Ach, im ZDF, okay. Und da warst du jetzt wo? Also ich will ein bisschen mehr darüber erfahren. Wo wart ihr da jetzt? Wo habt ihr gedreht?
Wir haben gedreht in Lüneburg, in Lübeck, zur Hanse. Wir haben gedreht in Paderborn. Wir haben gedreht im Ringheiligtum Pömmelte, falls dir das nicht bekannt ist.
Ringheiligtum
Pömmelte? Ja, das ist so eine 5000 Jahre alte Kultstätte, die sie entdeckt haben. Im Zusammenhang mit der. Hast du mal von der Himmelsscheibe von Nebra gehört?
Ja, da habe ich schon gehört. Genau. Die habe ich, glaube ich, sogar schon mal gesehen.
Ja, ganz, ganz toll ist die. Die ist in Halle im Museum. Genau. Ja. Ist übrigens toll, dass die ist ja gefunden worden von so zwei Leuten, die mit so Metalldetektoren rumlaufen.
Ach echt?
Ja, und die haben das nicht kapiert, was sie da gefunden haben und wollten die auf dem Flohmarkt verkaufen, glaube ich. Und es ist ein total beeindruckendes Teil. Es ist jetzt in Halle im Museum, ist, glaube ich, versichert für 100 Millionen Euro.
Wahnsinn.
Und ist sozusagen die erste Darstellung des Himmels, ein paar tausend Jahre alt, sehr, sehr beeindruckend.
Ja. Also diese 10-teilige Serie läuft Ende dieses Jahres, die ersten, und dann nächstes Jahr
so ist es
beim ZDF. Mhm. Du bist weg, oder? Naja, eins, worüber du nicht sprechen darfst, ist ein Kinofilm, der wieder entsteht und darüber darfst du nicht sprechen, insofern.
Ja, das hört sich ja immer so albern an, aber das ist echt so.
Ja, ja.
Also das ist nicht Wichtigtuerei, sondern ich darf es halt schlicht und ergreifend nicht, weil irgendjemand nicht will, dass man sagt, was ich finde das Quatsch, aber wer bin denn ich?
Du bist Matthias Brandt und wir sind sehr froh, dass du Matthias Brandt bist und in dem, was du alles tust, wir dir dabei zuschauen, lesen, hören und was auch immer können, dürfen. Ja. Und das war jetzt mit dem Kinofilm Schöner Cliffhanger. Also ein schöner Grund, dich dann mit der Serie, mit dem Film, wie auch immer, wieder einzuladen.
Ja, nächstes Mal erzähle ich dann.
Ja, okay, danke schön. Matthias Brandt, vielen, vielen Dank.
Danke für die Einladung, danke schön. Danke.